Christentum ist gewalttätig. Leute, ich werde euch heute Morgen, ich sage es gerade am Anfang, schnallt euch an und etwas zumuten, wo vielleicht dem einen oder anderen dann ein bisschen zu nahe kommt. Aber ich glaube, das ist genau das, was die Marisa gerade gesagt hat. So viele Leute und auch in meinem bekannten Umfeld sagen immer, das Christentum ist wirklich, die sind kein Gramm besser wie der IS, Boko Haram und alle anderen. Die haben durch die Jahrhunderte so viel verrückte Sache gemacht. Also wenn man zwei synchron geschaltete Gehirnzellen hat, dann kann man nicht behaupten, das Christentum ist so eine Religion der Liebe. Also das stimmt ja nun wirklich auch nicht. Ich habe vor kurzem, bin ich über eine Webseite gestolpert, die mich recht nachdenklich gemacht hat, genau in dem Kontext. Die Überschrift von der Webseite heißt Schöner Morden mit der Bibel. Kein Scheiß. Schöner Morden mit der Bibel. Und als Einleitungstext zu dieser Webseite steht da Folgendes. Kettensägemassaker nach Horrorfilm. Mit Eishockeymaske maskierter Jugendlicher zerstückelt Rentnerin. Solche oder ähnliche Schlagzeilen sind regelmäßig im Blick oder ähnlichen Publikationen zu finden. Die Schuldfrage in der Regel ist schnell geklärt. Die Medien sind natürlich dafür verantwortlich. Man hört man die Mahner rufen. All die Schundliteratur, all die Gewaltvideos. Hätten Sie statt Freitag der 13. Teil 239 zum 10. Mal anzusehen, doch lieber in der Bibel gelesen. Stimmt. Hätten Sie die Bibel gelesen, dann hätten Sie auch gewusst, wie man so etwas richtig angeht. Schöner Morden mit der Bibel. Die Seite hat meine volle Aufmerksamkeit gehabt und dann habe ich weitergeschaut und dann geht's los. Und für all diejenigen von uns, die jetzt finden, wow, Sonntagmorgen, Zeitumstellung, ich bin noch halb am Schlafen, gerade so schön gesungen, es wird jetzt ein wenig deftiger. Und wenn dir das nicht sehr liegt, dann es geht nur kurz zwei, drei Müsterli durch dir vorlesen. Alles Zitate aus der Bibel, die auf dieser Webseite mit einer jeweiligen Überschrift dann zitiert werden. Du kannst auch die Ohren zuhalten, kannst das hinterher bei mir nachlesen. Es fängt an mit 4. Mose 25. Vers 7 und 8 und als Überschrift über diese Bibelstelle schreibt diese Webseite Folgendes. Zwei auf einen Streich, durchbohre ein sich liebendes Paar mit einem Speer. Und dann zitiert, als der Priester Pinhas, der Sohn Eleasars, der Sohn Aarons, des Priesters, das sah, stand er aus der Mitte auf, nahm einen Speer in seine Hand und er ging dem israelitischen Mann nach in das Innere des Zeltes und durchbohrte die beiden, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Unterleib. Da wurde die Plage von den Söhnen Israels zurückgehalten. Nächstes Beispiel. 1. Samuel 15, Vers 33. Überschrift über diesem Bibelvers steht dann, zerlege deinen Feind in handliche Stücke. Schöner Morden mit der Bibel. Aber Samuel sagte, wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, sei auch deine Mutter kinderlos unter den Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Drittes Beispiel, dann sind wir auch schon fertig. Richter 19, Vers 29, Überschrift, zerstückle deine Ehefrau in 12 Teile und verschicke sie postwendend. DHL liefert pünktlich. Und als es in dein Haus gekommen war, nahm er das Messer, ergriff seine Nebenfrau und zerlegte sie. Glied für Glied in 12 Stücke und schickte sie ins ganze Gebiet Israels. Alles Zitate aus der Bibel. Ein paar Leute haben sich die Mühe gemacht, das rauszufinden und zu sagen, ja, was ist denn damit? Was vielleicht so bizarr sich anhört, hat einen ernsten Hintergrund. Das Christentum wird angeprangert, neben dem Christentum auch andere monotheistische Religionen, mit dem Fazit, Religionen, das führt zu Gewalt. Und ein kleiner Blick in die Geschichte macht wirklich deutlich, so ganz Unrecht haben die Betreiber von dieser Webseite und anderen wirklich nicht. Auch wenn in den vergangenen Monaten viel Vorwürfe gegenüber Boko Haram und IS und anderen Wahnsinnigen gemacht worden ist, dass Islam so gewalttätig ist und Leute auffordert zu morden, dann kommt diese Webseite und andere hinzu und sagen, ja, look, aber ihr liebe Christen. Tut doch nicht so harmlos. Bei euch stehen auch ganz andere Dinge noch in der Bibel drin. Und durchaus hat das Christentum nicht nur eine rühmliche Vergangenheit. Die Vermischung von Religion und Gewalt, die hat in allen Epochen der Menschheitsgeschichte ist wirklich aufgetaucht. Und berühmt und berüchtigt Ich denke, vielleicht die meisten von uns erinnern sich noch an Geschichtsunterricht, an diese Kreuzzüge mit diesem Schlachtruf Deus vult. Gott will es. Der heilige Bernhard von Clairvaux, der schrieb ein Loblied auf diese neue Ritterschaft. Die neue Ritterschaft, die im Namen Gottes unterwegs ist. Und ich zitiere ihn, er schreibt, kämpft den guten Kampf, schreitet sicher voran, ihr Ritter, und vertreibt unerschrocken die Feinde des Kreuzes Christi in der Gewissheit, dass weder Tod noch Leben euch von der Liebe Gottes trennen kann. Der Ritter Christi, die kämpfen mit gutem Gewissen, die Kämpfe des Herrn und fürchten niemals weder eine Sünde, weil sie Feinde erschlagen, noch die eigene Todesgefahr. Noch nicht so lange her. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. So ein kleiner Gang vielleicht durch die Geschichte. Was an dem Vorwurf dran ist, Christentum ist gewalttätig. Im Jahr 380 nach Christus kam diese konstantinische Wende. Das Christentum wurde auf einmal Staatsreligion. 4., 5. Jahrhunderte wurden schon die Germanen christianisiert, also mit Gewalt christianisiert. 498 nach Christus, der erste große Holocaust. 3000 Leute, da ließen sich in Frankreich wohnen, über 3000 Leute zwangsgetauft. Und dann kamen diese Kreuzzüge, 1096 bis 1099. Und später 1147 und 1189. 1209, im Jahr 1209, da war dieser Holocaust der katholischen Kirche im Mittelalter. Der Ausrottung der Katharer. Christen, die sich von der katholischen Kirche ein Stück abgetrennt haben. Über 20.000 Leute wurden hingemetzelt im Namen Gottes. Über 20.000 Menschen, einfach tschack, weil sie sich abgetrennt hatten von der Kirche. 13. bis 18. Jahrhundert, die Inquisition zur Erleichterung, Aufspürung, wurden Leute gefoltert und so weiter. Im Jahr 1571 bis 1670 nach Christus wurden in Basel über 181 Hexen angeklagt und verbrannt, verurteilt. Auf der kleinen Insel, mitten im Rhein gab es da noch eine Insel, wo die mittlere Rheinbrücke ist, kleine Insel unten, wurden ersäuft, an der Wunde verbrannt. 181. 30-jähriger Krieg. Ein Krieg zwischen Katholiken und Protestanten. Ganz Europa versinkt in Gewalt. Im Namen von diesem Christus. Im Namen Gottes. Und geht weiter. Erster Weltkrieg. Ich mache einen großen Sprung. Im Ersten Weltkrieg, da stand auf den Koppelschlössern von deutschen Soldaten, Gott mit uns. Gott mit uns. Es gibt ein Kindergedicht aus der damaligen Zeit und ich mut euch das zu. Hilf uns Deutschen, lieber Gott, gib uns Milch und Butterbrot. Doch der Feind im Schützengraben soll von alledem nichts haben. Mach, dass unsere Truppen siegen, dass wir wieder schulfrei kriegen. Hä? 1914, 1918. Feine Kindergedichte, Kindergebete, die gebetet wurden. 1933 bis 45 deutschen Christen befürworten damals die nationalsozialistische Regime. Und manche Christen, nicht alle, längst nicht alle, aber ein Teil befürwortete wirklich diese Endlösung der Judenfrage. 1990 bis zum Jahr 2000 war das Jahr Terrorkampf gegen die Abtreibung. Ihr seht die Bilder. In den USA haben sich Anschläge auf Kliniken und Ärzte gehäuft im Namen Gottes. Ärzte und Kliniken, die Abtreibungen durchführten. Und das muss man überhaupt nicht gut finden und rechtfertigen. Und Abtreibungsgegner sind im Namen Gottes hergegangen, haben Leute ermordet, haben Leute verschossen, haben Anschläge auf andere aufgeübt. Im Namen Gottes, weil eben sie Abtreibung durchgeführt haben. 2003, Amerika zieht im Namen Gottes mit dem Segen nach dem Irak. 2013, wir haben 2015. 2013, God, Guns und the National Rifle Association, die Waffenlobby in den USA. Viele evangelikale Christen unterstützen das aktiv. We believe in God and guns. If you have trespassing, you're about to meet in both. Leute, und die Sache, die werde uns Christen vorgehalten. Das muss man nicht vorwerfen, das wird einfach vorgehalten. Das ist unsere Geschichte. Die Vorwürfe sind laut. Und ehrlich gesagt, sie sind auch berechtigt. Die kann man nicht einfach vom Tisch wischen. Richard Dawkins, der formuliert es so, Gewalt und Terror sind eine Frage von wiedererstarkter Religiosität in unserer Zeit. Und sagt, look, die ersten Kapitel in der Bibel, Kain und Abel, es wird schon umhergeschlagen. Und der Freiburger Professor für Psychologie, der Franz Buggel, kommt in einer Streitschrift, wo er rausgebracht hat, zu folgendem Ergebnis. Das ist die Überschrift von seiner Streitschrift. Denn sie wissen nicht, was sie glauben. Warum man redlicherweise nicht mehr Christ sein kann. Und er stellt als Einleitung zu seiner Streitschrift ein Vers aus dem Alten Testament voran. Aus 5. Mose, Kapitel 32, Vers 42. Und sagt, da stellt sich Gott vor. Meine Pfeile lasse ich trunken werden von Blut und mein Schwert frisst Fleisch vom Blut der Erschlagenen und Gefangenen vom Haupt der Fürsten des Feindes. Eine Selbstbeschreibung Gottes. Wenn man die Bibel ernst nimmt, und der Franz Buggler hat die Bibel wirklich durchgelesen und ist immer zu dem Ergebnis gekommen, in dieser Bibel ist so viel von Gewalt, von Genozid, von Folter die Rede und das immer im Namen Gottes, das kann man nicht gutheißen. Redlicherweise muss man sagen, nein, Christ sein, nein, danke. Was tun wir jetzt damit? An der Bar einen Kaffee holen und heimgehen. Und sagen, ja, uns müssen wir irgendwie verdrängen, runtertrinken, uns schön trinken oder was auch immer. Leute, eins können wir sicherlich nicht. Eins können wir sicherlich nicht. Wir können nicht einfach die Augen verschließen und sagen, ja, das war mal. Das ist jetzt anders. Und vielleicht sitzt du heute Morgen sogar hier drin und sagst, genau, ihr liebe Christe, reißt mal nicht so sehr den Mund auf. Hä? Tut euch mal nicht so erhaben über andere drüber stellen. Das Christentum ist gewalttätig. Ihr habt genügend Dreck am Stecken. Ihr müsst nicht als die moralischen Aufpasser der Nation hier auftreten. Die besonders netten und bürgerlichen Menschen. Nein, ihr sicherlich nicht mit der Geschichte. Tut nicht so arrogant und selbsterhaben. Vielleicht sitzt du heute genau mit dem Gedanken hier drin und sagst, wow, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, dann sei mal gespannt. Ich kann die Frage nach dem Verhältnis von dem biblischen Gott und der Gewalt, die kann ich nicht einfach dadurch auflösen, dass ich mich von Teilen von diesem Gott oder anders gesagt von Texten im Alten Testament, speziell diese Gewalttexte, verabschiede und dadurch quasi wie behaupte, der Gott aus dem Alten Testament, der mit diesen Gewaltszenen und der Gott aus dem Neuen Testament, das sind zwei Gottheiten. Irgendwie passen die doch nicht so ganz zusammen. Das ist keine Lösung, Leute. Das ist keine Lösung. Das verhebt nicht. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, mit Leuten darüber redest, das funktioniert nicht. Die Frage ist, aber wie kommt das zusammen? Wie können wir das irgendwo zusammenkriegen? Ich glaube, es ist eine schlimme und fatale Fehlentwicklung, diese christlichen Gewaltakte, bis in die Neuzeit, God and Guns, ist eine schlimme Fehlentwicklung, ein Fehlverhalten und auch eine Fehltheologie, die dazu geführt hat, die heute immer noch weite Kreise zieht. Die Christen da immer noch mit Macht verbindet, mit Durchsetzungskraft. Und wir sind die wirklich geile Siere. Leute, das Phänomen, dass Christen als Einzelne oder wir auch als Gesamtkirche die Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens, diesem Jesus, beschädigen, dem müssen wir uns stellen. Und ich glaube, es geht um zwei große Bereiche. Einmal Erstens die Tatsache der mehr als offensichtlichen Charakterschwächen und Fehler vieler Christen. Wenn das Christentum eine Wahrheit ist, wie kommt es, dass es so viele Nicht-Christen gibt, die wirklich ein wesentlich moralisches, besseres Leben leben als Christen? Den Vorwurf habe ich schon 340 Mal gehört in meinem Leben. Und jedes Mal, wenn der kam, habe ich immer schlucken müssen und sagen müssen, ja, so Unrecht hat er gar nicht. So blöd ist das jetzt auch nicht. Und zweitens, es geht um Krieg und Gewalt. Wenn das Christentum die Wahrheit ist, warum hat denn die Kirche so oft Krieg und Ungerechtigkeit nicht nur zugelassen, sondern gefördert? Warum? Leute, ein Blick in die Geschichte. Wir können nicht so tun, als hätte das nicht stattgefunden. Und wir hören in die Geschichte hinein. Wisst ihr, mit dem ICF Basel-Land fängt nicht neu die Kirchengeschichte an. Die ist schon länger dran und wir sind Teil von dem. Schwächen und Fehler der lieben Christen, Leute, wir kennen sie. Die Fehler, Macken, Tücken, wir kennen die Rivalitäten untereinander, wir kennen den Neid untereinander, wir kennen auch die Fanatischen unter uns, die besser wissen, die Schwierigkeiten. Die Kirche ist wirklich ein Ort, wo zwei Welten aufeinander prallen. Heiligkeit und Schönheit und Liebe Gottes und auf der anderen Seite auch Hässlichkeit und all das Zerbrochene, was wir auch in uns tragen, wo wir auch mitbringen. Und das kommt in der Kirche zusammen. Es ist tatsächlich ein Schatz in einem zerbrochenen Gefäß. So drückt es Paulus mal aus, als er den Korinthern schreibt. Hey, wir haben einen Schatz, aber wir sind zerbrochene Menschen. Kirche, ich habe vor einiger Zeit auch schon mal gesagt, Kirche ist kein spannungsfreier Ort, wo wir uns 2 Stunden oder 2,5 Stunden am Sonntagmorgen in den Armen liegen und alle super nett und toll finden und der Herr Jesus ist dabei und das war's denn. Das stimmt nicht. Und jeder von uns weiß das und spürt das. Das ist es nicht. Hier kommen Menschen zusammen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Menschen, die sich sonst vielleicht nie treffen würden. Menschen mit Verletzungen, Charakterschwächen, Eigenarten. Und das ist ein Thema in der Bibel immer wieder. Wenn solche Menschen zusammenkommen, dann gibt es Spannung. Das ganze Neue Testament redet davon, dass das spannungsvoll ist. Aber das ist wirklich das Neue, was Gott geschaffen hat. Dass Menschen mit Verletzungen, mit Charakterschwächen, mit Dreck am Stecken zusammenkommen und trotzdem Kirche repräsentieren. Und bis der Charakter sich vom Mensch mal ändert, ja, das ist häufig ein langer Weg. Wisst ihr, es kommt darauf an, welches Bild man von Kirche hat. Und ich glaube, Kirche ist wesentlich mehr ein Krankenhaus für Menschen mit Verletzungen, die zusammenkommen, um wieder heil zu werden, als ein Ausstellungshalle oder Museum für perfekte Typen. Wir sind Krankenhaus. Aber wenn du hier hinkommst und denkst, das ist die Ausstellungshalle von allen geilen Siechen im Oberbaselbiet, dann bist du am falschen Ort. Dann wirst du enttäuscht, dann werden Dinge schief gehen. Und das Dümmste, was wir als Kirche tun können, und leider in der Vergangenheit bis heute immer wieder tun, ist manches Mal zu behaupten, wir sind wirklich die Besseren, die moralisch Besseren und so weiter. Nein, wir sind hier Durchschnitt. Aber wir sind zusammen an einem Ort, wo wir uns gegenseitig helfen wollen, heil zu werden, Krankheiten nicht verstecken müssen. Es ist ein Ort von der Hoffnung, nicht von der Perfektion. Ein Ort von der Hoffnung. Und manche Gebrechen sind manchmal nicht schön, aber sie dürfen hier heil werden. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung an Kirche. Dass das zusammenkommen darf und das ist das Schöne am Krankenhaus. Dass man irgendwann mal ein Stück geheilt rausgeht. Dann muss man lernen, wieder zu gehen, wenn man ein gebrochenes Bein hatte. Aber das ist das Tolle. Dass wir alle Patienten sind. Und auch alle Ärzte sind. Alle. Und das ist ein anderes Bild von Kirche. Der zweite Vorwurf, Krieg und Gewalt, eben die lange Liste ist leider sehr lang. Und häufig hat die Kirche nicht das Bild Jesus abgebildet in der Welt, sondern eine hässliche Fratze. Manche Krankheit hat sogar einen kollektiven Ausdruck bekommen, einen Abdruck, und das ist traurig. Manche leiten daraus ab, dass grundsätzlich Religion zu Gewalt führt. Wie der Franz Bugle, Richard Dawkins und so weiter. Religion führt zu Gewalt. Religion ist quasi so ein Multiplikator für Hass und Misstrauen zwischen verfeindeten Gruppen. Leute, und in der Tat, dem muss man sich auch stellen. In der Tat spricht einiges dafür, dass Religionen scheinbar die Kraft haben, solche Unterschiede, kulturelle Unterschiede, dennoch so mit göttlichen Ideologien noch weiter hochkochen. Und wenn ihr in die Geschichte hineinschaut, in die jüngere Geschichte, christliche Nationen, die haben Sklavenhandel, sowohl Folter haben die manchmal sogar noch hochgebracht, haben das wirklich zu einer Institution werden lassen. Oder das totalitäre, militärische japanische Reich vom 20. Jahrhundert. Das wuchs auf dem Boden vom Buddhismus und Shintoismus. Die sind wirklich gewalttätig dadurch geworden. Heute ist der Islam ein Nährboden für einen internationalen Terrorismus. Aber auch die israelitische Streitkräfte sind keine weisen Knaben. Im Namen Gottes wird doch ziemlich Gas gegeben, wenn dann andere da sind und anders denken. Leute, und hinduistischen, in Indien verüben hinduistische Nationalisten im Namen ihrer Religion blutige Anschläge auf Kirchen und Moscheen. Scheinbar hat Religion ja, Kraft, Leute zu mobilisieren und so anzuheizen, dass es hinterher überkocht. Scheinbar. Aber, und dem halte ich auch entgegen, wenn du heute Morgen hier drin sitzt und denkst, ja doch, das ist genau das, was ich denke, dann denk noch ein bisschen weiter. Noch ein ganz klein wenig weiter. Diverse kommunistische Regime vom 20. Jahrhundert, Sowjetunion, China, Kambodscha, wo sich definitiv strikt gegen jede organisierte Religion gewandt haben und strikt das auch unterbunden haben, radikal für sich säkular und rational sein wollten, im Namen der Vernunft haben diese Gesellschaften massive Gewalt ausgeübt gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung und gegenüber Andersdenkenden in ihren Nachbarstaaten. Keine Religion vorhanden, nichts. Marxisten haben anstatt Gott, haben sie auf einmal einen Staat zu ihrem Gott gemacht. Und Nazis, Blut und Rasse, das war ihr Gott auf einmal. Wenn Gott aus der Gesellschaft verschwindet, kommen andere Götter, wofür gekämpft wird und die auf den Thron gestellt werden. Religion ist nicht automatisch der Grund für Gewalt. Ist nicht automatisch der Auslöser für das Ganze. Nein, es führt auch nicht automatisch dazu, dass Menschen sich so behandeln. Menschen mit religiösen Gefühlen, aber auch Menschen ohne religiösen Gefühlen, die Machtanspruch haben, die fanatisch werden, mit einem Tunnelblick, mit einer selbstgefälligen Arroganz. Ja, solche Menschen und auch solche Christen schüren Gewalt. Es gibt sie tatsächlich. Die sind fanatisch, die sind nicht fanatisch im Vergeben. Sie sind nicht fanatisch im Verstehen. Sie sind nicht fanatisch in der Demut. Sie haben einen Jesus vor Augen, der in einem Tempel steht und die Leute die aus dem Tempel rauswirft, die Tische umwirft. Der Jesus ist ihnen vor Augen. Aber der Jesus, der dann sagt, wer ohne Sünde ist, werfe doch den ersten Stein. Dem sind sie nicht so fanatisch hinterher, sondern den, der mit Gewalt sich wirklich durchsetzt. Leute, was machen wir mit all den Gewaltstellen trotzdem in der Bibel? Wie kriegen wir das mit dem Jesus zusammen, der gesagt hat, wer ohne Sünde ist, werft jetzt doch den ersten Stein. Ihr könnt von heute Morgen viel vergessen, die nächsten Sätze bitte behaltet mal. Offensichtlich hat Gott sich im Umgang, in seinem Bemühen, mit seiner Schöpfung, mit dem Menschen zusammenzukommen. Mit allen Menschen zusammenzukommen. Im Laufe der Geschichte vom Alten Testament hin zum Neuen Testament verändert. Den nächsten Satz könnt ihr euch aufschreiben oder mich hinterher an der Wand dafür nageln. Gott verändert sich, aber nur, um sich selbst gleich zu bleiben. Gott verändert sich. Aber nur, um sich selbst wirklich gleich zu bleiben. Der Gott im Alten Testament, der Land genommen hat für sein Volk Israel, der ihnen gute Gesetze gegeben hat, und wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr dadurch leben. Den Vorschriften gegeben hat, der Rache übte, der vollzieht scheinbar einen fundamentalen Strategiewechsel, um mit uns Menschen wirklich in Gemeinschaft wieder zusammenzukommen. All die Landnahmegeschichten im Alten Testament, auch diese Mordgeschichten, die wir jetzt eben gelesen haben, schwierige Kriege, der Tempel, der Kult. All das geht im Alten Testament allmählich dem Ende zu. Und Gott kommt immer noch nicht ins Ziel, mit seinem Volk, mit seinen Kindern wirklich eine Gemeinschaft zu haben. Und gegen Ende vom Alten Testament, wenn er das liest, wird es immer enger, es wird immer enger. Der Tempel verschwindet, das Volk geht ins Exil. Gott erfährt, die Leute leben wirklich nicht nach seinem Willen. Das Königreich zerbricht, das gottgeschenkte Land geht sogar verloren. Und im Buch Hesekiel, da formuliert Gott im 20. Kapitel quasi sein ganzes Scheitern, er übt wie Selbstkritik. Lesen wir den Text mal. Aber auch die Söhne waren widerspenstig gegen mich, sagt Gott da. Sie waren widerspenstig gegen mich. In meinen Ordnungen lebten sie nicht. Und meine Rechtsbestimmung bewahrten sie nicht. Sie zu tun, durch die doch der Mensch, wenn er sie tut, lebt. Und meine Sabbate, sie entweihten sie. Und ich gab ihnen Ordnungen, die nicht gut waren. Und Rechtsbestimmungen, durch die sie nicht leben konnten. Hesekiel 20. Leute, das ist nichts anderes wie radikale, göttliche Selbstkritik. Ich habe alles dran gesetzt. Ich bin nicht zum Ziel gekommen. Ich habe in Ordnung gegeben, aber letztlich, sie waren nicht gut. Die Menschen haben es nicht gecheckt, sie haben es nicht leben können. Und dann kündigt Gott an, es muss einen neuen Bund, es muss was Neues her. Es muss was Radikales, wirklich Neues her, damit Menschen meine Liebe irgendwann mal erleben und verstehen, um was es geht. Und dann kündigt Gott einen neuen Bund an. Einen neuen Bund, eine neue Ära, in der Gewalt, Rache, Strafe, Verbannung, Krieg keinen Platz mehr hat. Das Gesetz ist gescheitert für Gott. Und er sagt, es muss was Neues her. Und interessanterweise, als Jesus dann zum allerersten Mal auftrat in der Synagoge in Galiläa, und da wurde ihm eine Buchrolle gereicht, die Buchrolle von Jesaja. Und den Text lesen wir miteinander. Jesaja, Lukas 4, Vers 17, dass das zitiert. Und es wurde ihm das Buch der Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn, der ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen in Freiheit hinauszusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und er liest hier aus Jesaja 61 vor. Das ist die Stelle, das ist die Bibel des Alten Testaments. Jesus liest das vor. Und zitiert das. Alle hören zu. Ja. Und jetzt lesen wir Jesaja 61 nochmal. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Jesus hat diesen letzten Teil von Jesaja 61 weggelassen, auszurufen den Tag der Rache für unseren Gott. Warum lässt Jesus den Teil aus Jesaja weg? Alle, die da drin waren in der Synagoge, kannten den gesamten Text. Das war ein sehr bekannter Text. Und Jesus lässt den einfach weg, den Tag der Rache für unseren Gott lässt Jesus ausfallen. Und es konnte auch nur Jesus ausfallen lassen, diesen Tag der Rache, weil genau dieses Gericht über den Menschen nämlich nicht mehr ergeht. Weil Jesus wirklich den Endpunkt gesetzt hat und gesagt, nein, dieses Gericht, was am Alten Testament immer wieder mit Gewalt, mit Krieg auch durchgesetzt worden ist, ist vorbei. Die Mächte der Zerstörung, der Rache zieht er alle auf sich, aber nicht mehr auf den Menschen. Gottes Widerstand gegen das Böse, Leute. Den ganzen Vernichtungswille im Alten Testament gegenüber dem Bösen trifft nicht mehr den Menschen, sondern trifft jetzt ihn selbst, Jesus. Gott ändert sich, aber nur, um sich gleich zu bleiben, in seinem Bemühen, er will mit ihrer Schöpfung zusammen sein, er möchte mit den Menschen zusammen sein und er verändert sich deswegen, er verändert seine Strategie. Und in Jesus kommt ein komplett anderes Bild von Gott zum Trage. Der Gott von der Landnahme und Wüstenwanderung, der Gerichte und Könige, das ist vorbei. Nicht, weil er jetzt erst angefangen hat, den Menschen zu lieben, sondern weil er mit seiner Liebe zum Ziel kommen will. verändert sich Gott, um sich wirklich gleich zu bleiben. Und dann kommt er in seinem Sohn Jesus an einem speziellen Ort auf diese Erde. Und das ist der Ausgangspunkt für unseren Glauben, für deinen Glauben. Wenn du dich als Christ heute Morgen bezeichnest, dann ist das der Ausgangspunkt für deinen Glauben. Und das meine ich wirklich wörtlich. Der Punkt, von dem unser christlicher Glaube ausging, ist nämlich Nazareth. Jesus von Nazareth, davon kommt, da kommt Jesus her. Das sind wie dessen Familienname und am Ende von seinem Leben steht da das Kreuzesinschrift obendrauf. Nächste Woche Ostern, feiern wir das. Jesus, König der Juden aus Nazareth. König der Juden aus Nazareth. Aus Nazareth. Leute, der Name aus Nazareth ist ein Programm. Das ist nicht einfach nur eine Ortsbezeichnung. Das ganze Leben von Jesus war nazarenisch geprägt. Die ersten Anhänger von Jesus wurden als Nazarener bezeichnet. Die kamen aus diesem Umfeld. Sie nannten sie eine Mitglieder von der Sekte des Nazareners. Erst später im Eintritt in eine hellenistische, eine griechische Welt wurden die Leute Christen genannt. Bis dahin waren sie so Nazarener, Menschen des Weges des Nazareners. Nazareth ist ein kleines Dorf in Galiläa. Das liegt im Norden von Jerusalem oder lag. Und die Geografie und der Handel, das Klima und so weiter, das war, ja, hat einen kleinen Handel hervorgerufen, eine kleine Wirtschaft hervorgerufen. Es war aber eine bescheidene wirtschaftliche Entwicklung. Bei den Einwohnern von Jerusalem hatte Nazareth keinen guten Ruf. Da sah man mehr so von auf drauf ab, als Nazareth, das sind Bauern, Fischern, so weit weg vom Thron und vom Tempel. Das waren irgendwie so rückständige, barbarische, unheilige, unzivilisierte, arme Bauern, die auch selten nur an Wallfahrten dann teilnahmen. Leute aus Galiläa, speziell Nazareth, die kannten sich in religiösen Gesetzen auch nicht besonders gut aus und waren sogar von heidnischen Einflüssen sehr geprägt der damaligen Zeit. Und schließlich, sie hatten einen unverkennbaren Dialekt. Bei der Gefangennahme von Jesus kommt Petrus an so ein Feuer und auf einmal tritt eine Frau auf und sagt, hey, du bist auch mit dem Jesus zusammen gewesen. Nein, doch, ich erkenne dich am Dialekt. Sie hatten wirklich einen unverkennbaren Dialekt in Galiläa, speziell dort in Nazareth. Zur Zeit Jesu hatte Nazareth circa, man sagt, ungefähr 400 Einwohner. Es war ein armes Landdorf, keine gepflasterten Straßen, es hat auch keine öffentlichen Verwaltungsgebäude gehabt. 90% musste die Bevölkerung damals von ihren Einnahmen als Tribut an Rom entrichten. Das waren arme Säcke, wirklich. Die kannten das, ausgebeutet zu werden. Im 4. Jahrhundert vor Christus, im 4. Jahr vor Christus haben römische Legionen in Galiläa so einen Aufstand niedergeschlagen. Über 2000 Menschen wurden in dieser Gegend gekreuzigt. Jesus hat den größten Teil seines Lebens in Nazareth verbracht. Man kann auch sagen, Jesus war ein Mann vom Volk. Ein Mann vom Volk. Jesus war kein Überflieger. Er war Sohn von einem Zimmermann. Der Begriff Tekton, der griechische Begriff, ist an sich so Bauhandwerker. Von den ersten 30 Jahren wissen wir nichts, aber die ersten 30 Jahre haben Jesus sicherlich geprägt, von seinen Eltern in den Glauben eingeführt, hat er eine Frömmigkeit von den armen, einfachen Leuten gelernt. Da ist er aufgewachsen. Und in dem Umfeld hat er seinen Vater Himmel entdeckt und gemerkt, dass ja, ich bin unter armen, einfachen Menschen. Er ist nicht in Jerusalem im Tempel, er ist nicht bei den Schriftgelehrten, bei den Schlauen, bei den Schönen, bei den geilen Sieren. Er ist bei den einfachen Leuten. Und Jesus ist mit der Arroganz von den Reichen konfrontiert worden und ebenso mit der Last von der Unterdrückung von den Römern. Ich glaube, Jesus hat erlebt, was es heißt, Nazarener zu sein, einen, auf den man runterschaut. Einen mit Verletzungen, einen eben nicht so ein toller Typ. Nathanael im ersten Kapitel vom Johannesevangelium fragt denn auch, wie andere zu mir hinkommen, hey, wir haben den Messias entdeckt. Da sagt dieser Nathanael, was kann aus Nazareth denn schon Gutes kommen? Der Typ war straight away, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja? Leute, Nazareth, das ist nicht nur ein geografischer Ort, sondern ich glaube zutiefst, das ist ein theologischer und sogar ein spiritueller Ort. dass Jesus in Nazareth auf die Welt kam, da aufwuchs, in dieser Gegend von Galiläa, dass das sein Heimatort war. Das ist nicht Zufall, das wollte Gott. Gott wollte an einem Ort auf der Erde kommen und ganz neu, einen neuen Bund von dort aus starten, an einem Ort, wo er bei den armen und kleinen Menschen ist. Und er wollte eine Macht demonstrieren vom Dienen. Er fängt ganz unten an. Er kommt eben nicht mehr mit Kriegsheeren, er kommt nicht mehr mit Gewalt, sondern geht ganz runter und sagt, wer der Größte sein will, der muss unten anfangen. Und ich fange an, diesen Menschen zu dienen. Und das Programm von Jesus geworden. Der neue Bund ist ein ganz neuer, mächtiger Bund. Aber nicht den Weg vom Mächtigen oder Machtvoll oder Land einnehmen oder Großgott sich, sondern den Weg, ich wasche den anderen den Füße. Und das ist das komplett Neue. Gott hat sich verändert. Er fängt an, nur noch Füße zu waschen, um seine Liebe zu demonstrieren und zu zeigen, hey, ich bin ganz bei euch. Leute, als ICF, wir sind eine Kirche vom Nazarener. Wir sind keine Kirche von Konstantinopel. Und wenn wir irgendwo in der Gefahr sind, umzukippen, dann wird es da sein, dass wir eine mächtige Kirche sein wollen. Aber wir müssen eine dienende Kirche sein, wenn wir diesem Jesus nachfolgen. Und wenn du ein Jesus-Nachfolger sein, wenn du dich Christ nennst und sagst, ja, dieser Jesus ist für mich wichtig, dann ist das der einzige Weg. Der einzige Weg, den wir gehen können. God and Guns ist ein irre Weg. Ist ein irre Weg, weil er mächtig wieder auftritt. Ist der Weg von Konstantinopel, ist der Weg, sich durchzusetzen. Und der Weg von Jesus ist genau der umgekehrte Weg geworden. Und sagen, nein, wir setzen uns nicht mehr durch. Das Ende vom Alten Testament ist da schief gegangen. Ich habe ihnen Sachen gegeben, es hätte nicht geklappt. Wir müssen von unten anfangen. Und ich lade dich dazu ein, diesen Weg wirklich zu gehen. Und wir alle sind immer tendenziell mal wieder in der Gefahr, so Menschen zu werden, die machtvoll Luft treten wollen. Nicht gerade alle fanatisch, aber besser wissen sind wir alle. Jeder hat irgendwie mehr Ahnung, jeder. Ja, wir haben den Heiligen Geist, Jesus ist auf unserer Seite, wir wissen schon richtig. Jetzt sind wir doch ehrlich. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht der Weg. Und wenn du mein Nachfolger sein wirst, dann folg meinem Beispiel. Wenn du groß sein möchtest, dann werd Diener von allem. Die Band kann auf die Bühne kommen. Wir hatten am Freitag Friday Night. Und eine Geschichte hat mich sehr bewegt an dem Abend. Mirjam, Argentinierin, seit ein, zwei Jahren in der Schweiz. Wirklich schwieriger Anfang. Und sie redet gebrochen Deutsch. Und sie hat an dem Abend erzählt, sie macht jeden Tag macht sie momentan Lernhilfe für Asylanten. Jeden Tag. Zweimal vormittags und sonst dreimal nachmittags. Und sie hat da vorne gestanden, hat das abgelesen, diejenigen, die dabei waren, und das miterlebt. Und als sie das ablas, ihr Deutsch ist auch noch gebrochen, sagt, sie möchte ein wenig Licht reinbringen in das Leben von Menschen, die die Sprache noch gar nicht kennen. Sie kann selbst die Sprache noch nicht richtig. Aber sie möchte sich einsetzen dafür, dass ein wenig Licht wird bei ihnen. Und ich will ihnen dienen, jeden Tag. Heute ist der Weg, wo ich an dem freudigen Abend gedacht habe, ja, das ist dieser Jesusweg. Das ist dann Jesus von Nazareth, dem sie folgt, dem wir alle folgen. Und dazu lade ich euch ein, das in eurem Leben, in eurer neuen Woche Wirklichkeit werden zu lassen. Wir sind eine Kirche vom Nazarener, nicht von Konstantinopel. Gott verändert sich. Aber um sich gleich zu bleiben, um dich in den Arm zu nehmen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich bete noch und dann werden wir eine Zeit nehmen, diesen Heiligen, diesen besonderen Gott anzubeten. Vater im Himmel, danke, dass du dieses unbedingte Ja zu uns hast und dass du alles dran setzt, alles dran gesetzt hast, um uns wieder nahe zu kommen. Dass du dir eine Strategie verändert hast und bereit bist, uns heute die Füße zu waschen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, erfülle uns, dass wir selbst so Männer und Frauen sind, die das auch selbst leben wollen. Die selbst wieder diesen Weg vom Dienen gehen und sie nicht mächtig irgendwo ins Zeugs legen. Gib uns Kraft, uns mächtig ins Zeug zu legen, um anderen wirklich zu helfen und ihnen Gutes zu tun. In deinem Namen beten wir. Amen.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.